Geht euch gut. Ich hoffe, ihr sitzt gut. Und habt auch sonst im Gehen gute Erfahrungen gemacht und in eurem Alltag es gut geschafft, die Meditationsanregungen auszuprobieren, zu integrieren. Und obwohl heute der letzte komplette Kurstag ist, bin ich noch nicht fertig mit euch und auch nicht mit der Weisheit, mit dem Karun auch nicht. Also wir haben noch eine Menge zu tun. Noch ein bisschen an unseren Seiten weiter zu üben, weiter zu entdecken. Und diesmal werde ich mich hauptsächlich auf die Weisheit konzentrieren. Und vielleicht gleich mal das Praktische vorne weg. Unser Leitmotto, das, in dem uns der Buddha die Weisheit, die Fähigkeit der Weisheit erklärt hat, war ja folgendes: Er ist ein edler Jünger, eine edle Jüngerin, weise, besitzt Weisheit, die das Entstehen und Vergehen, die auf das Verstehen, Entstehen und Vergehen gerichtet ist, die edel und durchdringend ist und zum völligen Schwinden von Dukkha führt. Und damit haben wir uns ja schon ganz gut beschäftigt. Vielleicht habt ihr auch schon ein Gefühl dafür bekommen, was damit gemeint ist. Diese Weisheit, die edel und durchdringend ist, das haben wir gestern alles schon mal besprochen und dann ja auch üben können. Wir haben das bis jetzt mit dem Entstehensaspekt geübt. Und jetzt wird es wahrscheinlich keine große Überraschung sein, dass wir jetzt mit dem Vergehensaspekt weitermachen. Also die neue Halbton sozusagen, der jetzt da auf unserer Panya-Seite noch zukommt, ist, dass wir im Prinzip dasselbe machen, nur von einer anderen Richtung drauf schauen. Also wir bereiten unseren Geist wieder vor, indem wir jetzt ja schon bekannten Schritte alles durchlaufen, den Geist in den Körper holen, Vergangenheit und Zukunftsaufregung sich setzen lassen, unser Leben einmal durch die Linse des Sehens, Hörens, Erlebens, geistigen Lebens wahrnehmen, in diese vereinfachte oder wirklichkeitsnahe Form des Erlebens finden. Und was wir in dieser wirklichkeitsnahen Form des Erlebens dann wirklich erleben, das sehen wir jetzt nicht als ein ständiges Entstehen, sondern ein ständiges Vergehen. Eine Metapher, die da helfen kann, die interessant ist, ich habe das schon von vielen verschiedenen Meditationslehrern auch gehört. Und wahrscheinlich, also mich hat das gewundert, weil ich dachte, ich habe es mir ausgedacht, aber das denken sich die anderen wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, wer das Copyright drauf hat, aber ich sage es einfach mal. Wollte ich nur dazu sagen, nicht, dass ihr dann das bei dem anderen gehört habt und dann denkt, der Person hat es nur abgekupfert. Das hätte jetzt mein Ego schon angekratzt. Nein, das zahlt jetzt nicht. Also, wenn ihr euch vorstellt, ihr steht auf einer Brücke. Und da unter der Brücke fließt ein Fluss durch. Was wir gestern bis jetzt gemacht haben, wir schauen auf der Seite der Brücke ins Wasser runter, die quasi auf der Stromabwärtsseite liegt. Ja, wenn ihr euch das vorstellt, ihr steht auf einer Brücke, schaut da runter und das Wasser fließt da so raus. Was wir jetzt normalerweise machen, wir würden schauen und diesen verschiedenen Mustern im Wasser seinen Blick folgen lassen. Und dann hätte man gar nicht so das Gefühl, dass da irgendetwas direkt nachkommt, weil man ja irgendeiner Welle, die ja auch nur ein Teil von dem Wasser ist, eine eigene Identität zuschreibt und die dann verfolgen hat. Ah, die Welle, jetzt ist sie nach links gegangen und dann ist sie nach rechts gegangen. Und was wir in unserer Vipassana-Praxis jetzt gemacht haben, ist unseren Blick wirklich konzentriert auf diesen einen Punkt zu richten, wo das Wasser sichtbar wird, unter der Brücke hervorkommt. Und so war es uns möglich zu sehen, dass da immer was kommt, was und dann kommt schon wieder was und dann kommt schon wieder was. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen auf die andere Seite von der Brücke und schauen dem Wasser dabei zu, wie es verschwindet. Und auch da ist es wieder wichtig, dass unser Blick fokussiert ist, weil wenn wir schon vorausschauen, da kommt was und ja, das verschwindet dann irgendwann, aber davor geben wir dem schon so eine Bedeutung oder gewöhnen uns so ans auf die Bedeutung achten, dass wir dann in dem Moment, wo das tatsächlich verschwindet oder vielleicht schon lange davor, schon das nächste Ding gesucht haben, das wir beobachten können. Ja? Ist das verständlich? Geht das gemeint? Also wir wollen hier jetzt wirklich versuchen, im Moment zu sehen, wie jeder Moment erleben, jedes Erleben, das mit dem Moment nehme ich vielleicht zurück, weil das macht dann vielleicht so ein Mosaik aus kleinen Bewusstseinsmomenten, und um das geht es mir nicht. Es geht vielmehr darum, wirklich einfach zu bezeugen, wie unser Leben immer wieder verschwunden ist. Dass ich jetzt gesagt habe, verschwunden ist, ist schon verschwunden. Dass ich jetzt gesagt habe, ist schon wieder verschwunden. Ja, ihr könnt euch zwar vielleicht hoffentlich noch daran erinnern, aber als Erlebnis ist es jetzt nicht mehr da. Und jetzt, wo man da so drüber spricht, denke ich, ja gut, ist doch eigentlich logisch. Das hat ja jetzt keine große Bedeutung. Aber wir versuchen, das Ganze als im Lichte der Weisheit zu sehen. Und das haben wir ja gestern schon versucht zu definieren. Weisheit ist Begreifen einer Tatsache. Nicht nur das Sehen einer Tatsache. Für das Sehen ist die Vipassana-Übung zuständig. Ne? Vipassana, klar sehen. Also das ist quasi das, was passiert, wenn wir da unseren Blick wirklich fokussiert nach unten richten und diese Information sammeln. Die Weisheit ist dann das, was dadurch, dass diese Fülle an Informationen einfach wächst, das Ganze auf unseren, wir haben ja alle einen intelligenten Geist. Das würdet ihr jetzt nicht hier sitzen, sondern am Weihnachtsmarkt stehen und Glühwein trinken. Vielleicht ist mal ganz frech, also man intelligente Menschen, die zum Weihnachtsmarkt gehen und alkoholfreien Glühwein trinken, das ist keine Frage. Aber ihr seid auf jeden Fall intelligent genug, aus diesen Daten des Sehens der Unbeständigkeit dann Weisheit werden zu lassen. Also auch zu verstehen, dass das eigentlich nicht, ja, schon klar oder okay, ein Viertelstündchen ist das ganz interessant, sondern das ist einschneidend, fundamental, bedeutsam für jeden und jede von uns. Weil diese Erkenntnis uns befreien kann von einer ganz grundlegenden Fehlsichtigkeit, die unser Geist mitbringt. Eine Fehlsichtigkeit, dass es möglich ist, ein Dasein zu haben, das irgendeine Form von Beständigkeit aufweist. Und dieses Wort Dasein habe ich jetzt bewusst gewählt, das kommt auch schon nochmal auf. Aber vielleicht, weil das so besonders wichtig ist, können wir uns das ruhig nochmal in Ruhe jetzt quasi auf uns wirken lassen. Wenn wir sehen, dass da wo wir ein beständiges Ich postulieren und vermuten und ja auch empfinden, sich von Moment zu Moment auflöst, alles was wir erleben, dann stellt sich schon die Frage, was ist dann das durchgehende Ich, das wir da voraussetzen. Na, wenn die Definition eines Ichs ist, dass etwas gleichbleibend immer da ist, und das ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ohne diese Definition kann eine Ich-Definition eigentlich nicht auskommen. Ja? Ich sage, ich habe heute Morgen ein Marmeladebrot zum Frühstück gegessen. Dann will ich damit ausdrücken, dass der das da erlebt hat vor ein paar Stunden, immer noch der gleiche ist, der jetzt hier sitzt. Ja, im konventionellen Sprachgebrauch kann das hilfreich sein, wenn ich jemandem sagen möchte, nein, danke, ich möchte kein Käsebrot, weil ich habe heute früh wie jeden Morgen ein Marmeladebrot gegessen. Dann kriege ich morgen das Frühstück, das ich möchte. Das ist ein Vorteil in der Welt, der ja manchmal auch ganz hilfreich ist. Aber das Problem ist, dass wir das ernst nehmen. Ja, diese Konvention zu sagen, ich bin immer der Gleiche, dass wir das so persönlich nehmen, dass wir wirklich dann mit diesem verletzbaren Ich-Konstrukt durch die Welt laufen müssen und eben 10 angeschafft haben, auf die dann jederzeit irgendjemand oder irgendetwas treten kann. Woher kommt jetzt dieses etwas verunglückte Konstrukt der Ich-Vorstellung? Oder was ist das eigentlich genau? Vielleicht könnten wir so erst mal fragen. Im Prinzip besteht jedes dieser Ich-Konstrukte immer aus, kannst du es dir vielleicht merken, nachher fragen, aus diesen Bausteinen, die wir jetzt durchgenommen haben, das Sehen, das Hören, das Erleben, das geistige Erleben. Nur in einer bestimmten Form, und zwar in einer zusammengeklebten Form, einer zusammengefügten Form, einer zusammengeballten Form. Da versuchen wir das ja jetzt quasi, diesen Klebstoff, der diese einzelnen Erlebensmomente miteinander verbindet, mit dem Lösungsmittel unserer Weisheit zu behandeln, damit das Ganze auseinanderfallen kann und sich uns so zeigt, wie es tatsächlich ist in seiner zerfallenden, unbeständigen Form. Das heißt, dass ich, dieses Ich-Konstrukt besteht aus dem Rohmaterial dessen, was in meinem Leben stattfindet, plus der Zutat des Anhaftens. Wenn wir etwas aufgreifen, nach etwas greifen, dann ballen wir es dadurch zusammen zu etwas, was vorher in der Form nicht da war. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Bhante Passana und ich bin ein buddhistischer Mönch, wenn man da genau drüber nachdenkt, daraus besteht das. Aus dem Sehen, dass ich vielleicht selber immer wieder sehe, ich habe da so einen spezielles Kleidungsstück an, dass ich andere höre, dass sie Bhante Passana und du bist ein Mönch und sowas zu mir sagen, dass ich selber darüber nachdenke und diese Dinge verwende ich und klebe sie zusammen und dadurch entsteht dann in mir selbst über mich die Wahrnehmung, ich bin jemand, der ist so und so. Ein bisschen auflöse, dann zerfällt diese Vorstellung. Ja, es geht nicht darum, dass ich dann im normalen Sinne kein Mönch mehr bin und dann jetzt die Robe irgendwie von mir werfe, sondern es geht darum, dass ich verstehe, dass das nur eine Vorstellung ist. Und eine Vorstellung als Vorstellung zu sehen, befreit uns von dem Dukkha, das davon kommt, wenn wir die Vorstellung eben ernst nehmen und nicht als eine Vorstellung erkennen. Und das meint der Buddha mit Dukkha. Wir haben jetzt hier einen Teil habe ich euch noch vorenthalten, in dieser Definition, was die Fähigkeit Weisheit ist. Genauso wie die Weisheit definiert ist dadurch, dass sie das ist, was das Entstehen und Vergehen sieht und begreift. Und wir haben auch gehört, dass diese edle dass diese Weisheit edel und durchdringend ist und völlig Spinden und Dukkha führt. Und jetzt haben wir hier in einer anderen Lehre, in der angereihten Sammlung 486, sagt der Buddha, was ist diese, also diese steht hier nicht, was ist durchdringende Weisheit? Ja, wir wissen mal, was meint er hier mit durchdringend. Da hat jemand gehört, das ist Dukkha, das ist das Entstehen von Dukkha, das ist das Aufhören von Dukkha, das ist der Weg zum Aufhören von Dukkha. Und sieht die Bedeutung dessen, weil er oder sie es mit Weisheit durchdrungen hat. Das ist durchdringende Weisheit. Das heißt, ein nicht theoretisches, sondern am eigenen Leib, am eigenen Geist erlebtes Durchdringen der fehlenden Wahrheiten. Wir sind ja im Prinzip nichts anderes als die Wahrheit über uns. Die Wahrheit über das, was wir die ganze Zeit erleben, was uns die ganze Zeit passiert. Zumindest. Also der erste Teil passiert uns mal die ganze Zeit und jetzt bemühen wir uns gerade darum, dass der zweite Teil auch mal passiert. Was hier, also die erste edle Wahrheit, ich hoffe, das kennen doch einige, Geburt, Alter, Krankheit, Tod, ist Unwohlsein. Mit Lieben. Nein, darüber spreche ich mich immer. Mit Lieben vereint sein ist Unwohlsein, obwohl das manchmal auch zutrifft. Also wer kennt nicht den Spruch, was sich liebt, das neckt sich. Also vielleicht habt ihr auch mal die Erfahrung, dass mit Lieben vereint sein Dukkha ist, aber von Lieben getrennt sein ist eben ziemlich eindeutig Dukkha. Mit Unlieben vereint sein ist Dukkha. Das, was man sich wünscht, nicht erlangen, ist Dukkha. Und dann kommt sozusagen der finale Paukenschlag. Der Buddha, also oft ist es so in Lehrreden, dass wenn wo eine Liste von Attributen ist, also am Schluss das Letzte ist dann sozusagen das Wichtige. Und hier ist es besonders auffällig, weil der Buddha es sogar noch dazu sagt. Er sagt, zusammengefasst oder komprimiert. Und das sagt er normalerweise nicht dazu. Das setzt er voraus, dass der Zuhörer soweit mitdenkt, dass er versteht, das Letzte ist das Wichtigste. Aber hier war es offensichtlich so wichtig, dass er es extra noch dazu sagt. Zusammengefasst, die fünf Daseinsgruppen inklusive Anhaften sind Dukkha. Ja. Betonung, also ja, Betonung kann man nicht sagen, aber nicht zu vernachlässigen ist hier das Wort Anhaften aufgreifen. Also die fünf Daseinsgruppen, die wir im Prinzip auch in diesen sechs Sinnesgebieten wiederfinden können. Es sind ja zwei unterschiedliche Arten, das zu kategorisieren, was wir erleben. Das eigentliche Dukkha kommt davon, dass wir uns damit identifizieren, dass wir das aufgreifen. Ja? Wir müssen dann irgendwann mal kurz über den Begriff Dukkha sprechen, aber das merken wir uns jetzt irgendwie im Hinterkopf. Vielleicht kann ich mich daran erinnern, wenn ich selber nicht es erwähne. Was ich davor kurz noch sagen will, was hat das jetzt mit diesem Dasein, mit diesem der Vorstellung eines Ichs, das da ist, zu tun? Dem Buddha ist das Aufgreifen, das Festhalten, egal von was, ob das jetzt die Daseinsgruppen, die Sinneserfahrungen, ist es ja im Prinzip nur verschiedene Beschreibungen dessen, was wir jetzt in dem Moment gerade erleben. Und für den Buddha führt dieses Aufgreifen zu Dasein. In der bedingten Entstehungskette finden wir genau diese Aussage, bedingt durch Aufgreifen entsteht Bhava, also Dasein. Und das zeigt uns eigentlich recht deutlich, was der Buddha mit Dasein meint. Also nicht nur die Tatsache an und für sich, dass es uns überhaupt gibt, sondern auch die Tatsache, dass wir uns für jemanden halten. Dass wir uns für eine beständige Entität halten. Im Gegensatz dazu nennt der Buddha das, was wir jetzt hier als buddhistisch Praktizierende zu erreichen versuchen, Nibbana, nennt der Buddha, Bhava, oder ja auch seine weisesten Jünger nennen das Bhava Niroda, das heißt das Erlöschen von Bhava. Das heißt nicht, dass der Buddha oder jeder Erwachte dann mit einem Puff sofort irgendwie sich in Luft auflöst und dadurch sein Dasein plötzlich endet, sondern dass diese Form von Dasein endet, die davon kommt, dass man aufgreift. Natürlich kann das dann in der weiteren Folge, wenn diese Daseinsgruppen sich irgendwann durch den körperlichen Tod auflösen, dazu führen, dass diese Daseinskomponenten sich eben an und für sich auch auflösen. Aber das, was uns jetzt einmal, solange wir noch hier sitzen, aus Fleisch und Blut, primär interessieren sollte, ist, dass wir es schaffen, dieses Dasein, das wir selber immer wieder durch unser Aufgreifen, durch unser Festhalten schaffen, dass wir das verstehen lernen. Dass wir verstehen lernen, dass das unser Problem ist. Und jetzt komme ich kurz zum Dukkha. Und das ist ein Punkt, der leider immer wieder für viele Missverständnisse sorgt. Darum habe ich das auch schon oft erklärt. Jetzt möchtest du was fragen? Okay.
Also,
was sagen?
Wir wollten ja auf diese Welt kommen, oder?
Ja, genau. Und sind wir ja da. Das ist ja quasi die Ursache dafür, dass wir dann wirklich auch auf die Welt gekommen sind. Also diese verschiedenen Formen von Dukkha, die man durcheinander bringen kann. Wir haben jetzt, also der Buddha ist oder war jetzt kein, der Buddha war kein Philosoph im Sinne eines Sprachspielers. Ne? Also für ihn war das manchmal nicht so wichtig, alles vorher genau zu definieren, weil eben manche Begriffe durchaus flexibel verwendet werden. Und lustigerweise haben ihm das die frühen buddhistischen Gelehrten hier in Europa auch vorgeworfen, haben gesagt, dem Buddha mangelt das an, was war das an? Philosophischer Kreativität. Ein äußerst amüsanter Vorwurf ist, wenn man es mit dem Buddha zu tun hat, weil das ja genau das ist, was ihn zu einem Buddha gemacht hat, dass es ihm an philosophischer Kreativität gemangelt hat. Er wollte einfach wissen, wie es wirklich ist und hat nicht seine Kreativität spielen lassen. Aber manchmal zeigt sich das eben auch darin, dass er die Sprache, an der wir so hängen und mit der wir so viele Identifikationen irgendwie anstellen, dass er die dann fast schon so ein bisschen widerwillig nicht, aber sie halt verwendet, um mit uns zu kommunizieren, aber weiß nicht, so ist es, ich schweife ab. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Bedeutungen dieses ganz einfachen Wortes Dukkha. Wenn man die durcheinander bringt, hat man einen riesen Kauderwelsch. Weil Wort Dukkha verwendet der Buddha, wenn er davon spricht, dass eine Empfindung sich unangenehm anfühlt. So Solange wir hier als Menschen auf der Erde wandeln, können wir diese Form von Dukkha jemals, können wir uns davon befreien? Eigentlich nicht, weil irgendwann kann immer ein Stein auf die Zehe fallen und dann ist das einfach ein unangenehmes Gefühl. Interessanterweise kann es, wenn wir uns das nicht mal klar gemacht haben, kann es passieren, dass sogar unsere spirituelle Praxis ein Kreuzzug ist auf der Suche nach dem Heiligen Gral, der uns dann für immer befreit von unangenehmen sich anfühlen. Alles soll sich immer gut und schön anfühlen. Und wenn ich das nur lang genug übe, dann werde ich von früh bis spät immer noch angenehme Dinge erleben und dann habe ich es geschafft. Ja? Ja, nicht ganz im Sinne des Buddha. Da haben wir noch einen Kontext, in dem der Buddha das Wort Dukkha verwendet, und zwar im Kontext der Daseinsmerkmale. Wenn der Buddha davon spricht, wie die Dinge sich, wie das Erleben sich tatsächlich verhält. Also ein Daseinsmerkmal, ein Daseinscharakteristik ist wirklich etwas, so ist das, was wir erleben. Das beschreibt der Buddha damit. Ne? Die drei Merkmale des Erlebens. Das ist die Unbeständigkeit und dann eben die das Dukkha wieder und dann Anatta, das wir auch schon einmal besprochen haben. Hier ist ganz klar die Bedeutung, weil es unbeständig ist, ist es nicht befriedigend. Selbst wenn es sich angenehm anfühlt. Ja, also ist eigentlich eine so einfache Idee und ist für uns Menschen trotzdem so schwer zu akzeptieren, dass etwas, was irgendwann vorbei ist, mich nicht dauerhaft glücklich machen kann. Ja, da irgendwie, obwohl das so logisch ist, gibt es da irgendwie eine Seite in uns, die dagegen rebelliert und sagt, ja, aber vielleicht stimmt das nicht und selbst wenn es stimmt, ist es mir wurscht. Ich will das jetzt. Oder das schmeckt jetzt gut. Wahren oder im übertragenen Sinn. Das ist die Frage, können wir uns, darum war es mir wichtig, das zu linken. Das ist ganz eine ganz eindeutige kausale Verbindung, weil es eine Choice ist, es Dukkha. Können wir uns davon niemals befreien, solange wir hier auf Erden wandeln? Eigentlich auch nicht.
Alles eine? Ne? Ich habe das eine Wort nicht verstanden. Eine Choice ist?
Ein Nietzsche?
Nein, das Wort davor.
Ich weiß nicht mehr genau das Wort im Satz.
Doch. Du hast gesagt, weil es ein Nietzsche ist, ist es Dukkha.
Ich habe es nicht verstanden, danke.
Das war's? Mhm. Wenn es ein Nietzsche ist, dann ist es. Okay? Mhm. Also, das ist die logische Verknüpfung, die der Buddha da anstellt. Das ist der Grund dafür, warum alles, was wir erleben, Dukkha ist. Oder das meint der Buddha damit, wenn er sagt, dass alles, was wir erleben, Dukkha ist. Damit meint er nicht, dass sich alles unangenehm anfühlt, weil das Wissen aus der eigenen Erfahrung, dass es Erlebnisse gibt, sich angenehm anfühlen. Buddha spricht davon verschiedenen Gefühlstönen. Da gibt es ja angenehme und unangenehme. Aber selbst die angenehmen Gefühlstöne müssen wir leider in diese Kategorie, weil unbeständig Definition geht. Ja, und solange wir noch irgendwie irgendwas erleben, wird es immer eine Begegnung mit der Unbeständigkeit sein. Darum ist, solange wir etwas erleben, es auch nicht möglich, diese Form von Dukkha zu überwinden. Wenn mir das jetzt jemand nicht so recht glauben will, dann müsste es nochmal weiterdenken, das hätte die logische Konsequenz, dass man dann ein Selbst entdeckt. Weil ja quasi, wenn man die drei Daseinsmerkmale umdreht und etwas findet, was beständig ist und das deswegen geglückt ist, genau das wäre eigentlich die Definition eines Selbst. Also da muss man schon ziemlich um einiges geschickter sein als der Buddha im Jonglieren mit Worten, wenn man ihm das in den Mund legen möchte. Aber es gibt Leute, die da ziemlich geschickt sind dabei, aber Geschicklichkeit ist nicht immer hilfreich. um zu verstehen, was der Buddha da wirklich gemeint hat. Und dann haben wir eben hier noch diese Definition von Dukkha. Kurz zusammengefasst, die fünf mit anhaften, verbundenen Daseinsgruppen oder das mit anhaften, verbundene Erleben ist Dukkha. Und uns davon befreien. Was müssen wir dazu tun, um uns davon zu befreien?
Weise werden.
Weise werden, aha. Ja. Wenn wir weise sind, dann, hat es hier geheißen, dann verstehen wir oder dann durchdringen wir diese edlen Wahrheiten. Und das Durchdringen der ersten edlen Wahrheit würde bedeuten, dass wir verstehen, was Dukkha ist. Überlegt euch mal, das ist in Wirklichkeit das Problem, das wir haben, dass wir nicht wissen, was das Dukkha ist, das wir wirklich beseitigen können. Und wir kämpfen immer gegen diese unbesiegbaren Dukkha, Windmühlen, Riesen, die sich trotzdem weiterdrehen. Also die sind recht unbeeindruckt von unseren Versuchen, irgendwo so ein kleines beständiges Nestchen zu bauen, in dem wir dann bequem sitzen. Ja, da kommt ein Windstoß und schwuppdiwupp, das ist nicht lustig. Also solange wir auf der Suche nach etwas Beständigem sind, das dann andauernd angenehm ist, leben wir ein bisschen an der Realität vorbei. Sogar ziemlich an der Realität vorbei. Also so weit an der Realität vorbei, wie man nur an ihr vorbei leben kann. Und ich würde sagen, das ist aber unerfreulich. Und es ist aber eben leider auch so, dass uns das immer wieder in diesen Dukkha eingetaucht hält. Was ist die Ursache dafür, dass wir immer wieder diesen Aufgreife, diesen automatischen, dass immer wieder dieser automatische Aufgreifimpuls stattfindet. Für den Buddha ist das, wie wir das hier in der zweiten edlen Wahrheit erklärt bekommen, das Verlangen, der Durst, ja im Wörtlichen, und zwar erstmal der Durst nach den zufälligen Freuden der Sinnenwelt. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist auch etwas, was uns einfach immer wieder dazu führt, dass wir uns mit dem identifizieren, was wir gerade erleben. Und der Geist ist nicht in irgendwelchen spirituellen Themen verweilt, sondern einfach so sein ganz normales Ding macht, dann ist das wie irgendwie so eine Art grasende Kuh, die sich halt mit den Sinneseindrücken beschäftigt und da auf der Suche nach einer saftigen Stelle ist. Naja. Also wir halten immer Ausschau und es kann sagen, ja, warum schimpft der Buddha immer so gegen die Sinnesgenüsse, will er uns da was wegnehmen, aber um das geht es ja hier gar nicht, ne? Sagt ja niemand, dass das was Böses ist, es heißt nur, dass die Suche danach und das Verlangen danach uns dazu führt, dass wir uns wieder mit irgendwas identifizieren. Also dem Buddha kann das ja egal sein, ob wir das machen oder nicht, aber er sagt uns halt, ja, wenn du das machst, dann musst du damit rechnen, dass du dich dann für jemanden hältst. Und dann musst du damit rechnen, dass du das dementsprechende Dukkha mitgeliefert bekommst. Und selbst wenn wir da ein bisschen uns da ein bisschen distanziert haben oder da mal nicht damit beschäftigt sind, und immer noch diese dieses Doppelpack an Verlangen, das sich mit dem Dasein und Nicht-Dasein beschäftigt. Also wir können natürlich uns auch Möglichkeiten ausdenken, wie wir uns mit dem Erleben identifizieren, die nicht unmittelbar mit irgendeinem, mit dem sich erfreuen an einem Sinnesreiz von außen zu tun haben. Indem wir uns an einer Idee erfreuen, die wir über uns selber uns ausdenken. Zum Beispiel, ich bin buddhistischer Mensch, bin ich was Besonderes. Oder ich möchte kein buddhistischer Mönch mehr sein, weil da muss ich immer da vorne sitzen und muss immer was Besonderes sein. Und das möchte ich nicht. Also das Verlangen kann sich auch auf dieses Bhava, das hatten wir ja schon, das Dasein richten, dass es sich selbst kreiert. Ja, das ist so wie, kennt ihr die, hat mir mal ein Freund in Sri Lanka erzählt, so eine lustige Geschichte mit dem Mullah Nasruddin. Der möchte die, sind ein paar Straßenkinder und die necken ihn und dann möchte er sich riechen und sagt, ah Kinder, wartet mal kurz, habt ihr eigentlich gehört, dass der König am Marktplatz, ich weiß nicht, Pfannkuchen verschenkt? Hat er sich ja ausgedacht, ne? Und die Kinder, was wirklich? Und rennen los und erzählen das allen unterwegs, hey, am Marktplatz gibt es gratis Pfannkuchen. Und der Mullah Nasruddin schaut dem Ganzen zu und dann irgendwann fängt er selber zu rennen an. Ja, vielleicht stimmt es ja nicht. Und so wünschen wir uns halt so verzweifelt irgendeine Form von Dasein, dass wir irgendwann dran glauben, dass es das wirklich gibt. Oder wir stellen uns irgendeine ganz tolle Form von Dasein vor und müssen dann feststellen, dass wir überhaupt nicht so sind wie das, sondern irgendeine andere Form von Dasein, die ganz furchtbar ist. Und dann richtet sich unser Verlangen sozusagen auf dieses Negativ-Image, das wir uns selber ausgedacht haben. Eigentlich eine keine sehr angenehme Situation. Nennt der Buddha das ja auch Dukkha. Aber alles kein Problem. Wenn man den Buddha als Berater zur Hand hat, dann zeigt er uns auch, wie einfach das Ganze eigentlich zu lösen ist. Wir müssen nur das Verlangen, das uns immer wieder dazu führt, diese Ich-Klöße zusammenzudrücken, das müssen wir irgendwie loswerden. Und nicht nur irgendwie, sondern genauso wie wir es jetzt gerade machen, indem wir den achtfachen Pfad praktizieren. Also da sind wir gerade mittendrin, auch wenn wir es gerade anders nennen, machen wir eigentlich genau das. Ne? Dass wir alle erstmal alles außenrum so herrichten, dass es nicht mehr im Weg ist, dass wir uns einen Geist erarbeiten, der vernünftig das sehen kann, was im gegenwärtigen Moment tatsächlich stattfindet. Das ist gar nicht so einfach, wie wir ja alle immer wieder feststellen müssen, weil der Geist halt ein dermaßiges Konditionierungsmonster ist, dass er halt ständig, also fällt ihm ständig irgendwas ein, das von weiß Gott woher kommt, und quatscht halt ständig dazwischen. Ne? Und dadurch ist der Geist eben auch immer wieder unterbrochen und immer wieder durcheinander und kann diesen langsam wachsenden Prozess des Begreifens halt nicht an einen Punkt weiterentwickeln, wo dieses Begreifen dann wirklich einmal dazu führt, dass wir nicht nur sagen, ja ganz nett, wie der Buddha das erklärt, sondern wo das wirklich anfängt, unser Verlangen aufzulösen. Wo es so klar wird, dass das Aufgreifen keinen Sinn macht, dass wir es dann auch wirklich mal bleiben lassen. Beziehungsweise, dass einfach die Gründe, die Ursachen für dieses Aufgreifen langsam, die Gründe auch für dieses Verlangen langsam und langsam quasi unter dem Verlangen wegziehen. Das Verlangen einfach nicht mehr stattfindet. genau das machen wir jetzt auch schon die ganze Zeit, indem wir uns anschauen, wie das, was wir erleben, unbeständig ist. Wenn man sieht, das kommt und das kommt und das kommt die ganze Zeit, dann irgendwann findet das Verlangen das nicht mehr so attraktiv als Baumaterial für ein Ich, für ein Dasein. Und jetzt, wenn wir sehen, dass das löst sich auf, das löst sich auf, das löst sich auf, ja, das ist irgendwie so, wie wenn man eine Sandburg bauen will und man hat das Wasser vergessen mitzubringen und dann, selbst wenn man versucht, aus Sandkörnern eine Sandburg zu bauen, das macht irgendwann keinen Spaß mehr. Und so versuchen wir jetzt quasi, unserem Geist den Spaß zu verderben, sich immer wieder neues Zucker zu kriegen. Sich selber den Spaß an der Unwissenheit verderben. Ja, so eine kurze Definition. Einer meiner Grundsätze, das hat jemand nach meinen Grundsätzen gefragt. Heißt das schon? Doch, ich glaube, es reicht. Wir haben ja noch Zeit, also für ein Schmankerl hebe ich mir noch auf für morgen. Und heute Abend werden wir auch nochmal etwas dazulernen zum Mitgefühl. Auch nochmal vielleicht, um neu zu verstehen, welche Pädagogik der Buddha da einsetzt. Ich kann es ja schon mal kurz vorbereiten, welche Pädagogik der Buddha einsetzt, auch in dieser Kombination Samatha und Vipassana oder Samadhi und Panya. Wenn der Buddha diesen Begriff Bhava, den ich jetzt mit Dasein übersetzt habe, wenn er den definiert manchmal, dann definiert er ihn quasi in dreifacher Weise. Es gibt das Karma-Bhava, das Dasein in der Welt der Sinneszerstreuungen. Da gehört ein normales Menschendasein eben auch dazu. Das ist das, was wir vorrangig die ganze Zeit erleben. Irgendwelche Sinneseindrücke, die eben fast unseren gesamten geistigen Fokus beanspruchen. Der Buddha spricht dann noch von der Rupa-Bhava, dass die meisten von euch werden sich an den Begriff feinstofflich gewöhnt haben, obwohl Rupa eigentlich nur stofflich heißt, aber ich verwende jetzt einfach auch den Begriff, damit er nicht durcheinander kommt, also feinstofflich oder feinmateriell und dann Arupa ist nicht materiell. Und das sind zum einen Daseinsformen in der buddhistischen Kosmologie, also Welten, in denen man auch wiedergeboren werden kann, als ein Vertiefungs-Brahma oder ein unkörperlicher Brahma. Aber das ist nur so am Rande, das sind auch Zustände, die wir als Menschen erleben können. Das hängt ja damit zusammen. Wenn jemand in einer dieser Brahma-Welten wiedergeboren werden möchte, dann muss er den Zustand halt üben, der dorthin passt. Ne? Wenn er nichts meditiert und einfach so durchs Leben geht, dann passt euer Geisteszustand perfekt zu der Daseinsform, in der ihr wiedergeboren wurde. Also auch zu deinem Kommentar, dass genau das wollten wir. Ein Mensch sein, der rumschauen kann und der Sachen in den Mund stecken kann, die dann schmecken, und Sachen schnüffeln, die gut riechen, und Sachen angreifen, die schön weich sind. Das wollten wir, darum sind wir jetzt hier gelandet. Und wenn wir es üben, dass wir was Feineres lieber mögen, wie jetzt irgendeine Vertiefung oder die Brahma-Viharas, die heißen ja schon Brahma-Viharas, also wenn wir uns wie ein Brahma benehmen als Mensch, dann kann es sein, dass wir im nächsten Leben auch ein Brahma werden, wenn das dann funktioniert im Todesmoment. Und spannend ist es, jetzt abgesehen davon, dass die Ruhe-Meditation uns dabei hilft, den Geist vorzubereiten für die Einsichtsmeditation, die Ruhemeditation führt uns eben auch in diese anderen Welten, die normalerweise nicht so im Vordergrund stehen. Andere Möglichkeiten, sich mit dem Dasein zu identifizieren, die wir in der Meditation kennenlernen können. Und das hat deswegen also es ist nicht zwingend nötig, aber es kann einen guten pädagogischen Zusatzschub in unsere Praxis hineinbringen, wenn wir tatsächlich auch mit einer Überzeugung sagen können, ich habe jetzt alle Daseinsbereiche, die dem Geist irgendwie zugänglich sind, habe ich kennengelernt und ich kann sie alle abhaken. Muss mir nicht mehr wünschen, in irgendeiner Wunderwelt in einer Wolke zu sitzen und dort tausende Jahre irgendwas Schönes zu erleben. Ich habe das in meinem Geist erlebt, wie das ist, wenn mein Geist sich von den Sinnen abwendet, wenn ich in mir ein intensives Glück erfahre, vielleicht auch durch die Metta oder durch die Karuna-Praxis. Und das war schön und gut, aber wenn ich es mir genau mit Weisheit betrachte, ist das auch nur irgendwas, was wieder von Moment zu Moment unter der Brücke verschwindet. Also auch nicht geeignet, um ein tatsächliches seiner Definition entsprechendes Ich draus zu machen. Und darüber werden wir heute Abend vielleicht auch nochmal ein bisschen uns weiter vertiefen, im wahrsten Sinne. Auch in der Meditation da vielleicht was probieren, weil eben die Lehrrede über die Brahmaviharas, über das Karuna, die ich hauptsächlich verwendet habe, gestern vor allem, da gibt es noch einen Zusatz, der damit was zu tun hat. Jetzt habe ich euch genügend da neugierig gemacht, dass ihr noch was habt, auf das ihr euch freuen könnt für heute Abend. Und werdet jetzt hoffentlich auch schön eure Unbeständigkeitspraxis machen. Wie gesagt, das Ganze ist, da haben wir ja, denke ich, sehr, sehr behutsam vorbereitet, in einen sehr geschützten Rahmen von Metta und Karuna gestellt, den ihr natürlich auch verwenden dürft, wenn die Unbeständigkeit euch umhaut. Also ein bisschen umhauen ist schon okay, solange das heilsam bleibt, ne, solange nicht wieder eine Ablehnung entsteht, die ihr dann nicht bemerkt und dann nicht bemerkt, dass die Ablehnung auch unbeständig ist, dann ist es im Prinzip schade, weil die Unbeständigkeitsbetrachtung ja dann nicht mehr funktioniert. Also man kann auch glauben, Unbeständigkeitsbetrachtung zu machen, und in Wirklichkeit ist man nur angefressen, weil man sich nichts wegnehmen lassen möchte. Und in dem, so einem Fall wäre es dann sinnvoller, kurz rauszugehen, den Geist wieder in der Metta-Karuna oder in der Achtsamkeitspraxis wieder neutral und geschmeidig zu machen, damit er die Arbeit wieder machen kann. Und wie gesagt, also das Dasein, das wir hier auflösen wollen, ist ja, dass das durch Festhalten und Aufgreifen entsteht. Wir streben jetzt nicht nach einem Zustand, wo wir explodieren und wo gar kein Erleben mehr stattfindet. Um das geht es nicht. Es geht darum, das Dasein als Produkt unseres Aufgreifens jetzt wirklich mal fallen zu lassen.
Weil ich ja ein freies Erleben.
Genau. Frei von Dukkha.
Weil ich glaube, viele denken, und dann bleibt gar nichts. Ja?
Ja, von Dukkha bleibt gar nichts.
Ja, jetzt bleibt.
Das ist ja dann was Schönes. Genau, eben das wollte ich jetzt raus. Jetzt ist es weg. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Freude beim Praktizieren. Wir machen dann eine Pause.